Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
Jetzt bist du safe hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
Hallo, liebe Nivifee-HörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem niemand verurteilt wird.
Außer wir uns gegenseitig.
Und Arschlöcher oder so.
Ja. Auch keine Grammatik wird verurteilt, Leute.
Auch Grammatik wird euch verurteilt.
Auch der Satz war schon falsch. Auch keine Grammatik wird verurteilt.
Ja, das stimmt.
Naja, hört
der
auf.
War falsch.
Es ist schon spät.
Naja.
Wir sind mit sehr viel Emotionen in die heutige Folge gekommen.
Es ist eine Menge los. Wir müssen eigentlich fast eine reine Housekeeping-Folge, weil wir sehr viele Dinge aufarbeiten müssen.
Ja.
Es
ist eher so eine Part-2-Folge.
Es ist eine Part-2-Folge. Und erstmal das Erfreulichere von den beiden großen Dingen, über die wir sprechen müssen. Denn wir haben Post bekommen und darüber haben wir uns sehr gefreut. Wir haben ja letztes Mal hier über verschiedene Buchverlage gesprochen und welche irgendwie auf der guten Seite sind und welche auf der...
Ihr erinnert euch, ich hatte mir...
Wir nur über die gesprochen, die auf der guten Seite sind.
Ich hatte mir ein Buch gekauft und war unsicher, ob... Also ich kannte weder den Autor noch den Verlag gut und war so unsicher, ob ich vielleicht Quatsch gekauft habe und dass man eigentlich dann im Buchladen erstmal eine Recherche machen muss, wer ist der Autor, wofür steht die Person, wer ist die Autorin und so weiter. Und dass ich deswegen dann unsicher war. Ja. Und dann habe ich on air vorgelesen, wie der Autor heißt, was der Verlag ist und so. Dann hattest du mir auch direkt gesagt, guter Verlag, kannst du nichts falsch machen. Und daraufhin ist Folgendes passiert.
Daraufhin haben wir Post bekommen von der lieben Katharina, die uns einen ganz bezaubernden Brief, die auch Hörerin dieses Podcasts ist, schöne Grüße, falls du das gerade hörst, die uns einen ganz bezaubernden Brief von Hand geschrieben hat. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal einen handgeschriebenen Brief geschrieben habe, aber es ist sehr lange her. Und nicht nur das Briefpapier hat sie beschriftet, sondern sie hat uns ein Buchpaket aus ihrem Verlag geschickt mit 8 Büchern, ich kann das gerade nicht so genau überblicken, ich glaube 7 oder 8 Bücher, verschiedene Bücher, und hat auf jedes Buch noch ein kleines Etikett geklebt und geschrieben, warum sie denkt, dass wir dieses Buch haben sollten und um was es in dem Buch geht und so. Und das ist wohl das wholesomeste Buchpaket, das ich in meinem ganzen Leben jemals bekommen habe.
Jedes Buch ein Treffer, also zumindest von den Beschreibungen. Und dann kommt dazu noch, dass sie mir von ihrem Mann noch ein paar Anime-Empfehlungen weitergegeben hat.
Ja.
Und da bin ich ja komplett... sold.
Also da kanntest du ja irgendwie Sachen schon, ne?
Eins habe ich gekannt und gesehen,
ja.
Eins habe ich nicht gekannt und eins habe ich gekannt, aber noch nicht gesehen.
Ja. Also an dieser Stelle, Katharina, wir haben uns mega gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich, also wie gesagt, dieses, dass auf jedem Buch ein Zettel klebt, wo eine kurze Inhaltsangabe steht und warum sie dieses Buch für uns ausgesucht hat, das fand ich so bezaubernd.
Ja.
Das ist wirklich, also besser kann es einen ja gar nicht treffen. Deswegen, Liebe geht raus, wie YouTuber immer sagen übrigens. Ich gucke ja viele YouTuber, ja, und die sagen immer, Liebe geht raus. Das ist so ein Spruch bei denen.
Ich fand den viel schöneren Spruch, den du mir letztens erzählt hast, den ein YouTuber immer macht.
Ja.
Wir sehen uns, wenn der Algo kickt oder so?
Nee, wir sehen uns, wenn der Algo gönnt.
Ach ja, wir sehen uns, wenn der Algo gönnt. Weil davon ist man als YouTuber sehr abhängig. Na. Ob der Algo die irgendwo reinspült in Na. Irgendeine Timeline.
Das fand ich auch ein sehr schöner Spruch.
Das ist so ein niedlicher Spruch.
Genauso wie wir haben gestern saßen wir zusammen und sind die Wikipedia-Liste der Begriffe durchgegangen, die es in der DDR gab.
Ja.
Und die es also nur in der DDR gab.
Ja, dazu würde ich auch noch einen Post machen zu unserem Lieblingsbegriff.
Ja, und da haben wir einen neuen Lieblingsbegriff gefunden, nämlich für so einen kleinen Ladendiebstahl.
Kleinere Diebstähle.
Kleinere Diebstähle, die nicht so dramatisch sind, nannte man offensichtlich.
Umgangssprachlich.
Sozialistische Umverteilung.
Ja, die sozialistische Umverteilung. Das ist einfach der beste Begriff für Clown. Ja,
das gefällt mir
sehr gut.
Jetzt wird die Hälfte von euch sagen, das ist ein alter Hut, aber es ist ja immer noch gut. Es ist ja sehr, sehr funny.
Ein guter alter Hut.
Deswegen das an dieser Stelle auch nochmal allerhöchsten Respekt dafür.
Ja.
So, und jetzt kommen wir aber natürlich zum Elefant in der Raummitte.
Ja, der gestaltete Elefant.
Der gestaltete Elefant in der Raummitte. Wir haben hier in der letzten Folge, oder was? Ich glaube, es war die letzte Folge, ja, haben wir eine sehr lange Diskussion und Debatte darüber gehabt, weil eines der Geheimnisse war, ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, aber wenn ich paraphrasiere, ich hasse die gestaltete Mitte. Und wir haben sehr lange überlegt, ist es ein Tippfehler?
Wir haben jetzt im Nachhinein die dümmste Diskussion der Welt geführt.
Also für alle, die wissen, was die gestaltete Mitte ist, die haben wahrscheinlich ihr Gerät angeschrien. Aber,
und danach auch uns in den Kommentaren, auch zu Recht.
Aber wir haben sehr lange spekuliert, was könnte es sein, was ist das wohl, ist es vielleicht ein Tippfehler, so ein Autokorrekturfehler, sollte es vielleicht gestaltete Titte heißen oder gestaltete Mutter oder was auch immer.
Beides auch völlig gebräuchliche Begriffe. Die gestaltete Titte.
Das ist, wenn man besonders schön BH
anzieht. Ist es nicht im Prinzip auch ein anderer Begriff für BH?
Oder für Schönheits-OP. Auf jeden Fall, all diese Dinge haben wir hier besprochen und spekuliert. Und dann, Galaxy Brains, die wir sind, haben wir nach der Aufnahme gedacht, ach, wir googeln das mal.
Ja. Nee, dann, noch nicht. Da noch nicht. Erst bei den Kommentaren.
Ach so. Mhm. Ja, okay, dann kam ein Kommentar. Nee, das ist doch irgendwie, was war der Kommentar? Ist doch irgendwie aus der Pädagogik oder so ähnlich. Ja. Und wir so, dann haben wir es gegoogelt und dann sind wir aus allen Wolken gefallen.
Aber wirklich aus allen.
Denn, also jetzt für die andere Hälfte unserer
Hörerinnen.
Wir
haben keine Wolke ausgelassen, aus der wir nicht gefallen wären.
Die andere Hälfte unserer Hörerinnen, die sich auch gedacht haben, was soll denn die gestaltete Mitte sein?
Ich habe sogar eine Umfrage gemacht.
Soll das vielleicht gestaltete Titte heißen oder so, wenn ja manche von euch gedacht
haben?
Wir
dachten, es ist entweder irgendwie, man macht sich ein Tuch um den Körper. So,
ja, das war deine Idee, genau.
Oder es ist halt das, wenn man so hübsch eindeckt für Gäste.
Ja, genau, stimmt. Das war unser Main-Go-To. Mhm. Genau, dass man so die Tischdeko in der Mitte macht. All das ist es nicht. Spoiler Alert, all das ist es nicht.
Nichts davon
auch,
ist es.
Auch wenn auch in der Pädagogik gerne Tische geschmückt werden, das ist es nicht.
Nee.
Sondern es ist ein Begriff, der in der Pädagogik, in der Psychotherapie vor allem offensichtlich auch sehr gerne im Religionsunterricht verwendet wird, eine, was soll man es nennen, eine Methodik, eine Workshop-Idee, eine Arbeitsidee, eine Therapieform, ich weiß auch nicht, wie man es nennen soll, aber es ist eine Anwendungsidee aus therapeutischen Räumen und Religionsunterrichten.
Ja, also es ist wohl, also nach meiner ersten Internetrecherche, weil wir wollten dann natürlich sofort gucken, es ist schon sehr religiös. Also es ist oft, kommt es aus einem sehr religiösen Kontext, aber interessanterweise oft auch aus einem Kinderkontext. Also es wird auch irgendwie in Kindergärten oder so Pfadfindergruppen oder so Klassenfahrten oder so viel gemacht.
Und es ist basically, man legt ein Tuch wirklich in die Mitte des Raumes oder in die Mitte, man macht einen Kreis, man setzt sich in einen Kreis und in die Mitte legt man ein Tuch und dann legen die Leute alle was dazu und man macht irgendwie so ein bisschen, du schüttelst schon mit dem Kopf, du bist jetzt die gescheiterte Mitte-Expertin.
Ja, ich habe ein bisschen was gelesen, deswegen Tuch wird oft genutzt, weil man das auch einfach gut als Kreis legen kann. Und
ja, aber
das
du hast schon bei Tuch hast du schon so mit dem Kopf geschüttelt.
Ja, weil es nicht unbedingt dazugehört.
Also kann es auch eine Decke sein.
Es kann alles Mögliche sein.
Ja, ja.
Also die gestaltete Mitte, also wie ich es gelesen habe, man kann die sicher auch viel anders, aber in vor allem zweierlei benutzen. Einerseits, um etwas in die Mitte zu legen, was ein bisschen symbolisiert, was man heute macht.
Ja.
Und damit alle sich direkt abgeholt fühlen, wissen, worum es geht und sich auch wohlfühlen.
Ja.
Oder man kann die super karg anfangen und dann im Laufe der zum Beispiel Tage, indem man sich immer wieder in dieser Gruppe hinsetzt, Sachen zufügen, die so Ergebnisse oder Gefühle oder Sachen aus diesem Tag waren. Also entweder gestaltet man das zusammen im Laufe des Prozesses oder es ist was, um so einen gewissen Ton zu setzen, was von Anfang an da ist. Es kann natürlich auch eine Kombi aus beiden sein.
Aber es geht ja sehr viel um Symboliken, um Platzhalter, um die Idee, Gefühle zu visualisieren und Gefühlswelten zu visualisieren.
Aber auch um Gemütlichkeit.
Ach, um Gemütlichkeit geht's auch.
Also zumindest, also ich war in so einem Forum,
wo
sich ausgetauscht wird, was sind die besten Bücher dazu kann man das auch günstig machen, damit man nicht so viel einkaufen muss und so. Und da gab es auch viel, dass es auch darum ging, wenn man da sowas hinlegt, dann fühlen sich auch erstmal alle wohl, weil es auch eine gewisse Gemütlichkeit hat, auch mit Kerzen zum Beispiel und so. Also das ist auch ein Teil davon.
Also die gestalteten Mitten, die ich oberflächlich bei der ersten Google-Bildersuche nach gestalteter Mitte gesehen habe, davon hat nichts für mich Gemütlichkeit ausgestrahlt. Alles hat sehr viel Fahrradhelm-Batik-Appeal für mich ausgestrahlt, aber wenig Gemütlichkeit.
Also mit Fahrradhelm meinst du einfach, dass man sich schützt. Ja, also für dich ist es einfach.
Du weißt genau, was ich meine.
Im Prinzip geht da auch bei dir genau rein.
Du weißt genau, was ich meine. Ich meine, so einen sehr starken Pädagogik-Vibe.
So ein Anschnallgurt, ein Airbag.
Nein. Du weißt ganz genau, was ich meine.
Ich muss mal einen Disclaimer machen, bevor wir weiterreden. Ja. Weil wir beide sind ja zwei Menschen.
Richtig.
Mit einem bestimmten Geschmack und einer bestimmten Sicht auf die Welt.
Ja.
Und die wird ja nicht von allen Menschen geteilt. Ich glaube, dass uns viele Menschen zuhören, hoffentlich die Welt auch ein bisschen anders sehen als wir.
Ja.
Deswegen, weil ich glaube, worin wir uns jetzt sehr schnell, auf welches Glatteis wir beide uns jetzt demnächst begeben, weil es für uns in Anführungsstrichen normal ist, ist sich darüber lustig zu machen.
Ja.
Weil die Fotos, die ich gesehen habe, waren auch all over the Crepe-Papier-Place. Aber ich möchte trotzdem einmal anerkennen, dass das vielleicht auch, also nicht ohne Grund eine Methode ist, die es schon seit Ewigkeiten gibt.
Na, Moment. Also da möchte ich auf jeden Fall schon mal eingreifen, weil ich bin ja begeisterter Religionsunterrichtsbesucher gewesen in meiner Schulzeit. Du ja nicht. Du bist ja hier gottlos bis zum Get-No.
Ja, ich bin Ostberlinerin. Ich dachte, für einen Großteil meines Lebens, Kirchen sind dazu da, einen bestimmten Sound bei Konzerten zu erstellen.
Ich fände das übrigens einen guten Titel für deine Bio. Gottlos bis zum Get-No. Das ist ein sehr guter.
Ja, aber das klingt irgendwie so, es klingt irgendwie so, als wäre ich in dem Bereich aktiv unterwegs. Und das bin ich ja nicht. Jeder soll glauben, woran er will. Drachen, Götter, das ist mega.
Ganz lieb von dir. Also auf jeden Fall, deswegen ist für dich Religionsunterricht ein rotes Tuch und ein Buch mit sieben Siegeln.
Ja, das hier. Ja. Ein rotes Tuch ist
Nein,
es
Nein, kein
nicht.
Rotes Tuch. Ein Buch mit sieben Siegeln. So. Aber ich war ja im Religionsunterricht. Bei mir ging es ja so weit, dass ich mich mit meiner Religionslehrerin so in die Haare gekriegt habe, dass meine Mutter intervenieren musste und der Religionslehrerin sagen musste, was sie eigentlich glaubt, wer sie ist und warum sie einen Unterricht macht, in dem sie Ideen nicht wertschätzt, wenn sie schon danach fragt. Also es ist eine lange Geschichte, aber es war keine gute Religionslehrerin. Ich bin ja evangelisch und da erwartet man ja etwas progressiveren Unterricht, aber die wollte einfach, dass alle irgendwie bibelfest sind und keiner und man irgendwie mit 12 schon fertiger Mensch ist. Das war sehr bescheuert, aber sei es drum. Ich bin sehr gerne trotzdem zum Religionsunterricht gegangen, weil es so eine Art Debattierclub war, auch wenn die Lehrerin, die Debatten anstieß, eigentlich gar keine wollte, aber sei es drum. Aber da habe ich nie eine gestaltete Mitte erlebt und die wäre die erste Person, glaube ich, gewesen, für die das ein interessantes Konzept gewesen wäre, die das adaptiert hätte. Deswegen glaube ich, dass die gestaltete Mitte ein Konzept ist, weil du ja gerade gesagt hast, es gibt schon ewig, das erst relativ spät aufgekommen ist. Ich würde jetzt mal so schätzen, dass das so ein Konzept aus den 90ern ist. Sieht auch so ein bisschen 90er Jahre immer aus, wenn man die Bilder sieht. Und das ist jetzt hier meine Vermutung, dass die gestaltete Mitte eher so in den 90ern entwickelt wurde.
Für die Leute von euch, die uns auf Patreon folgen, wir werden da auch ein paar Bilder hochladen von besonders schön gestalteten Mitten aus dem Internet. Es gab eine, die fand ich sah aus wie ein Omelett. Mit Gemüse. Also es ist alles möglich, ja. Also weißt du, was ich noch nicht, also es gibt dazu zum Beispiel keinen Wikipedia-Eintrag, weil ja. Ich habe zumindest keinen gefunden, ja. Weil ich habe wahnsinnig viel darüber gelesen, wie man die gut gestaltet, also was man dazu packt und was nicht und ob die Gruppe mitmachen soll oder ob man vorher das schon und so weiter. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, wofür das, warum, was für eine, also
ich habe ja das
was für eine, also nicht was das für einen Zweck hat, sondern in was für eine Art Gruppen oder Veranstaltungen das überhaupt gemacht wird.
Ich habe ja das Gefühl, dass es auch so ein bisschen Lagerfeuerersatz ist. Also so, wie man sich früher ums Lagerfeuer versammelt hat und sich Geschichten erzählt hat von seinem Tag und so und dann irgendwie irgendwas ins Feuer geworfen hat oder so. So ein bisschen, so ein Vibe hat das auch für mich.
Also was man auf jeden Fall sagen muss, auch wenn es sicher nicht ausschließlich dafür ist, dass wenn man es googelt, ja. Sind die ersten bestimmt 25 Ergebnisse religiös.
Ja.
Also das scheint schon...
So Religionsunterricht,
ja. Und ich, aber, also ich kann es nicht richtig greifen. Weißt du, was ich meine?
Und da kann ich dir helfen, Maria.
Oh.
Denn ich habe eine Geschichte gefunden über die gestaltete Mitte im Internet. Ist eine Kurzgeschichte.
Fiktionale Geschichte? Nee.
Das wissen wir nicht.
Okay.
Aber ich lese die mal vor. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt hier Copyright-Probleme kriegen. Wir hoffen es einfach mal nicht. Aber ich lese jetzt einfach mal diese Geschichte
vor. Na, die 4 Millionen,
vor.
Die wir pro Folge verdienen, dann werden wir sicher Lizenzen abzahlen müssen.
Hat die Person 2016 ins Internet gestellt. Also deswegen wird er wahrscheinlich auch selber vergessen
hat
haben.
Hat die Person dann auch so gewollt?
Die Geschichte heißt Aus meinem Leben als Religionslehrer, die Mitte gestalten.
Ah ja, auch wieder ja, Kirche.
Genau. So viele Dinge sind es gar nicht, die zum unbedingten Handwerkszeug eines Religionslehrers gehören. Zu den unaufgebbaren didaktisch-methodischen Basics gehört dabei sicherlich die gestaltete Mitte. Das heißt, man setzt sich mit den Schülern in einen Sitzkreis, gestaltet beispielsweise mit Tuch und Kerze eine Mitte und merkt dann, wie gut man auf diese Weise zur Ruhe und miteinander ins Gespräch kommt. Nun, ich war noch nicht lange im Lehrberuf tätig, da hatte ich ein besonderes Erlebnis mit einer solchen gestalteten Mitte. Ich war damals neu an der Schule. Um meinen Unterricht abwechslungsreicher zu gestalten, hatte ich vorher ein paar Fortbildungen besucht, unter anderem eine zum Thema Tanzen im Unterricht. Dann kam dieser besondere Tag. Ich war morgens in die Schule gekommen, der Direktor hatte mich noch vor Unterrichtsbeginn abgefangen und mich gebeten, in der dritten Stunde in einer fünften Klasse zu vertreten. Vertretungsstunden habe ich schon damals gerne gehalten. Ich nickte also freudig zustimmend und begann zu überlegen, was ich mit den kleinen Fünftklässlern denn anstellen könnte. Tanzen vielleicht? Tanzen müsste doch gehen. Das hatte ich gerade in der Fortbildung gelernt, das konnte ich und dazu hatte ich Lust. Dann kam die dritte Stunde und ich machte mich auf zum Raum der fünften Klasse. Das Zimmer war geräumig und hatte eine Ecke, die groß genug war für einen Rundtanz. Begrenzt war die Ecke auf der einen Seite von der Fensterfront, auf der anderen von einem Regal, das mit Büchern, Bildern und einigen Blümchen bestückt war. Nach der Begrüßung bat ich die Schüler in den Kreis und erklärte, was ich vorhabe. Sie hörten aufmerksam zu, wir stellten uns im Rundkreis auf, fassten uns an den Händen und begannen den Tanz zu üben. Das klappte alles so gut, dass ich nach einigen Proberunden die dazu passende Musik anmachte. Nun war es so, wie es sein sollte. Wir bewegten uns rhythmisch zur Musik, wir achteten aufeinander, jeder brachte sich ein und ich freute mich, wie gut alles gelang, bis dann Folgendes passierte. So richtig groß genug war unsere Ecke dann wohl doch nicht, denn plötzlich stieß ein Mädchen mit der Schulter gegen das Bücherregal und brachte es dadurch kurz zu wackeln. Nur kurz, aber lang genug, dass eine der Blumenvasen umzukippen drohte. Ich hatte das mitbekommen, verließ jäh unseren Tanzkreis und stürzte zu der nun tatsächlich fallenden Vase, aber zu spät. Die Vase fiel ungehindert auf den Boden. Zum Glück blieb das Glas heil, aber das Blumenwasser verteilte sich großzügig über den ganzen Boden. Wie du mich anguckst.
What is happening?
Ja, pass auf, geht noch weiter. Nun gut. Damit war klar, dass das Thema Tanzen bis auf Weiteres erledigt sein würde. Ich wies die Schüler an, Papier zu holen, damit wir die Lache aufwischen konnten. Aber schon während dieser Anweisung bemerkten wir, dass das nicht nur Wasser war, das es nun aufzuwischen galt. Es war stinkendes Wasser. extrem stinkendes Wasser sogar. Offenbar hatte die Klassenlehrerin das Wasser schon seit Ewigkeiten nicht mehr gewechselt und so hatte das Wasser diesen elendfauligen Gestank entwickelt, der, solange das Wasser in der Vase bleibt, irgendwie nicht nach draußen dringt, dafür aber immer intensiver und ekliger wird. Aber auch das sind Lernsituationen. Als Lehrer muss man flexibel sein und das Lernpotenzial einer jeden, auch unerwarteten Situation erkennen und ausschöpfen. Hier galt es nun zu lernen, dass man auch sowas Ekliges schnell und effektiv wegmachen kann, wenn denn jeder anpackt. Also setzten wir uns um die Lache herum und begannen, das Blumenwasser aufzuwischen. Die Schüler äußerten natürlich ihren Unmut. Einige verzogen das Gesicht und machten komische, teils würgende Geräusche, aber alle, wirklich alle wischten mit, ich übrigens auch. So weit, so gut. Dann aber begann ich zu realisieren, dass es mit den würgenden Geräuschen mehr auf sich hatte als gedacht. Denn irgendwann beugte sich Elisabeth weiter über unsere Wasserlache als die anderen und begann sich ohne Vorwarnung mitten in das eh schon übel stinkende Blumenwasser hinein zu erbrechen.
Okay, Leute, Eskalation. Das ist wirklich, also, ihr seht es jetzt nicht. Aber ich sitze wirklich am Rand der Couch und ich bin komplett, ich bestehe nur noch aus Suspense.
Da saß sie nun und brach und wir übrigens schauten ihr dabei zu.
Ist das schon die gestaltete Mitte?
Okay. Das alles dauerte eine kleine Weile. Als Elisabeth endlich fertig war, war es in unserem Kreis totenstill. Elisabeth hatte nun eine grünlich-bleiche Gesichtsfarbe und auch die anderen Schüler machten beim Anblick des vor uns in der Mitte im restlichen Blumenwasser träge dahinschwimmenden Erbrochenen, verstärkt durch den jetzt noch übleren Gestank, keinen wirklich stabilen Eindruck. In Klammern, jetzt wischte übrigens keiner mehr. Nach einer kleinen Weile hatte ich meine Fassungslosigkeit überwunden und sagte gefasst, okay, ich denke, ihr könnt das schon mal auf den Pausenhof. Ich mache das am besten jetzt alleine weg und kümmert euch mal um Elisabeth, bis es ihr wieder besser geht.
Ganz bis, lieb von ihm übrigens. Bis auf
ein paar Hartgesottene, die so freundlich waren, mir doch noch beim Wischen zu helfen, verließen die Schüler schweigend den Raum. Dann klingelte es bald und ich war heilfroh, dass diese Vertretungsstunde ihr Ende gefunden hatte. Am Ende war das dann eine dieser Stunden, die Spuren hinterlassen. Zum einen habe ich meine Schüler in der Folgezeit ziemlich oft ruhig am Platz arbeiten lassen. Zum anderen muss ich bis heute beim Thema gestaltete Mitte immer wieder an diese Vertretungsstunde denken.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Okay. Okay. Okay, Leute, lasst uns jetzt alle kurz mal uns ordnen. Lasst uns jetzt nicht voreilig werden. Euch brennen alle Fragen unter den Nägeln, aber lasst es uns einer nach der anderen machen. Okay, Leute. Lasst uns mal einsteigen mit Klage. Nein, aber lasst uns mal einsteigen. Moment, also es ist hier wirklich, ich habe das Gefühl, stellt euch mal in meinem Kopf jetzt an der Sprachausgabe vor, dass ganz viele Ideen da und die sich alle gegenseitig blockieren. Es gibt einfach so viele Sachen dazu.
Man muss dazu sagen, wir haben ja, seitdem wir erfahren haben, was die gestaltete Mitte ist, darüber gelesen und darüber gegoogelt und ich habe die relativ schnell bin ich auf diese Geschichte gestoßen und habe gesagt, wir müssen sofort aufnehmen, weil ich muss dir eine Geschichte vorlesen, Maria.
Du hattest das schon gelesen?
Ich hatte das schon gelesen.
Okay,
ja.
Also, okay. Also, du siehst, ich bin aufgewühlt. Ja. Auch mich hat das verändert. Ja. Erstmal ist ja in der Geschichte nicht ein einziges Mal eine gestaltete Mitte.
Auf eine Art ja schon.
Naja, aber eben
Elisabeth
nicht.
Hat ja die Mitte aber gestaltet.
Aber ist das eine witzige, also soll das witzig sein? So nach dem Motto, weil er hat nie eine gestaltete, es wurde einfach getanzt im Kreis.
Ja, er hat halt, er wollte eine gestaltete Mitte machen, hat dann aber erstmal diesen Rundtanz gemacht. Ja, vielleicht sollte der
aber
ja auch.
Aber das hat er doch gar nicht gesagt.
Er hat am Anfang ja gesagt, er fand gestaltete Mitte immer interessant.
Ja, und dann hat er aber eine Geschichte erzählt, wo die keine Rolle spielt.
Naja, weil er halt Tanz gerade gelernt, das mal ausprobieren wollte.
Ja, aber was soll das dann?
Ja, er hat dann, natürlich hat er jetzt,
ja,
weil
ja,
sie
aber
alle
da ist
im Kreis
jemand, da ist aber Blumenwasser ausgekippt und ein Kind hat reingebrochen. Das ist keine gestaltete ja, Mitte. Es sei denn, ich habe plötzlich gestaltete Mitte komplett falsch verstanden.
Weil alle im Kreis drum gesessen haben und das aufgewischt haben, hat er so ein bisschen Zwinki-Zwinki da quasi den Bezug zur gestalteten Mitte hergestellt.
Aber gibt's halt nicht. Also weil manchmal passiert es ja, dass zum Beispiel an einer Haltestelle ist irgendwie eine Pfütze oder irgendwie Hundekacke. Na. Und dann stehen die Leute so, dass es aussieht wie ein Kreis. Ist nee. Ja auch Hä? Keine gestaltete Mitte.
Was stehen denn die Leute im Kreis um eine Pfütze?
Na, nicht.
Oder um Hundekacke?
Na, wenn sie nicht reintreten wollen.
Und dann stehen,
ist
die
da in der Mitte.
Stehen die im Kreis drumherum.
Ja, es ergibt sich manchmal ein Kreis.
Nee.
Natürlich.
Nein,
natürlich.
Wie denn? An der Bushaltestelle stehen alle in eine Richtung, nee. Da ergibt sich kein Kreis.
Naja, manche stehen dann mit dem Rücken dazu.
Aber das ist nicht im Kreis stehen.
Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn es Kreise gibt und irgendetwas ist in der Mitte, ist das keine gestaltete Mitte, weil er hat die ja nicht gestaltet. Es sei denn, das war die ganze Zeit sein Plan mit der kleinen Elisabeth und das wäre noch ein viel größeres Problem. Das wäre ein sogenannter Walking Lawsuit. Deswegen, nichts in dieser Geschichte hat eine gestaltete Mitte. Ein Kind hat sich einfach übergeben.
Aber vielleicht geht ja dieser Rundtanz, den er da gelernt hat, vielleicht gibt es auch so einen Rundtanz um eine gestaltete Mitte herum.
Also dann war er in den ersten 25 Ergebnissen meiner gestalteten Mitte-Recherche nicht dabei. Das hat, also verstehst du, was ich meine? Ja. Was will er denn von uns? Also A, finde ich das wirklich, ist das ein Auszug aus seinem Tagebuch? Ich verstehe überhaupt nicht, warum er diese Geschichte erzählt. Und dann finde ich es ehrlich gesagt auch, wir wissen ja, warum das Kind gebrochen hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist ja eine natürliche Reaktion, wenn manche was Ekliges riechen.
Ja.
So.
Ja.
Dass jetzt aber seine Schlussfolgerung ist, dass er die nächsten Jahrzehnte seiner Tätigkeit als Lehrer nur noch still am Platz sitzend schreiben lässt. Was ist denn das auch für eine Schlussfolgerung? Und ich will noch mal einmal dazu sagen, es gab in dieser Geschichte null gestaltete Mitten. Und warum... warum hat er denn das sich gerade übergeben gehabte Kind mit anderen Kindern weggeschickt? Es ist in der 5. Klasse, da muss man vielleicht, geh doch mal zur Krankenschwester, guck, dass du irgendwie was trinkst oder so.
Ja.
Und also, what is happening? Auch finde ich gut, als Elisabeth endlich fertig gebrochen hatte. Das kann man ja auch zwischendurch mal. Naja, also ich fand alles hieran sehr gut.
Ja, das ist den Debattenbeitrag, den ich zum Thema Gestaltung mitgefunden habe. Ich glaube, wir zum Beispiel in Wesseling hatten gar keinen Schularzt. Ich glaube, dass, weil ich kann mich erinnern, dass wir mal in einer, ich glaube.
Nee, hatten wir auch nicht, das stimmt, aber eine andere erwachsene Person wäre schön gewesen.
Ja, weil ich glaube, das war es in der Physikstunde? Ich glaube, in der Physikstunde oder Chemie, nee, in der Chemiestunde. Wir hatten so einen Chemielehrer, der war etwas verpeilt, dem ist da irgendwas runtergefallen und dann hat es mega gestinkt im ganzen Chemieraum. Wir hatten ja so einen extra Chemieräume und dann sind wir alle raus und ein Mädchen hat dann auch in die Ecke gekotzt, weil das so geschungen hat.
Ich meine, ich glaube, Kinder kotzen wahrscheinlich einfach schneller, ist nicht so dramatisch, ja. Aber es hat mir sehr gut gefallen und nichts dabei war aber eine gestaltete Mitte.
Aber er hat die ganze Zeit den Bezug zur gestalteten Mitte gehalten.
Nee, nur weil er den Begriff benutzt hat, das ist nicht das Gleiche. Er hat ihn halt nicht gehalten. Also es sei denn, und das will ich auch nochmal dazu sagen, ich habe gestaltete Mitte komplett missverstanden.
Nee, das glaube ich nicht.
Wenn in der Mitte einer Menschengruppe auch etwas aus Versehen passiert und das ist dann schon eine gestaltete Mitte, dann müssen wir die Definition nochmal drehen.
Aber er sagt, ich war noch nicht lange im Lehrberuf tätig. Da hatte ich ein besonderes Erlebnis mit einer solchen gestalteten Mitte, sagt er hier am Anfang der Geschichte. Und dann tanzen im Unterricht, Vertretungsstunde. Also ich glaube, für ihn, sie haben da schon um so eine gestaltete Mitte herumgetanzt, wenn ich das hier richtig verstehe. Oder er meint wirklich die Lache, die Wasserlache mit der Kotze drin, seine gestaltete Mitte sozusagen.
Es war nichts in der Mitte, sonst hätte er davon doch erzählt, weil er ja dann auch erzählt hätte, dass sie auf die gestaltete Mitte kotzt.
Ja.
Das wäre ja auch witzig gewesen. Er hat einfach tanzen gelernt und dachte, das mache ich jetzt mit meinen FünftklässlerInnen.
Ja.
Und zum Glück gibt es da hinten eine Ecke.
Ja.
Und wo wir auch wirklich, also er hat uns ja reingeholt, ne? Fenster an der einen Seite, klar, Regal ja, an der anderen.
Ja.
Und ich glaube, dass wir hier einer der allerersten Formen von Clickbait auferlegen sind.
Lehrer-Clickbait.
Ja.
Na.
Das Gefährlichste.
Das ist das Gefährlichste. Aber das ist, das wäre mein Debattenbeitrag zum Thema gescheiterte Mitte. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dir diese Geschichte vorlesen zu können.
Und wir haben uns alle gefreut, dass es dann wirklich passiert ist. Hast du in deinem Leben schon mal irgendwas gemacht, in irgendeiner Gruppe oder als Jugendlicher auch oder später, wo du mit Leuten in einem Kreis sitzen musstest? Also in so einem Stuhlkreis, also Weiterbildung, Schule, Religion, was auch immer.
Ja, na klar.
Und ihr hattet das aber nie mit einer gestalteten Mitte?
Nee.
Weil ich kann halt nicht greifen, was diese Situation verbessert, weil in der Mitte ein Tuch liegt.
Du hast gesagt, es muss nicht immer ein Tuch sein.
Nee, aber jetzt als Beispiel, also weil ich habe auf jeden Fall auch schon öfter Situationen gehabt, gerade, also gar nichts Religiöses. Es tut mir total leid, ich habe, wie gesagt, also durch die Ehe mit Nils habe ich auch noch ein bisschen mehr über Religion gelernt, aber ich selbst habe keine Berührungspunkte
damit. Aber wie gesagt, es wird ja auch in der Therapie eingesetzt und so.
Ja, genau, also so Gruppentherapie dann. Ja. Aber ich, ja, es muss wirklich irgendwas im Busch sein, was ich einfach emotional nicht greifen kann, weil ich habe ja auch schon Therapie gemacht, ich habe noch keine Gruppentherapie gemacht, ich überlege jetzt, wenn man in so Gruppen zusammensitzt, was dann sozusagen die Stimmung oder den Inhalt oder was auch immer ändert, wenn in der Mitte so eine gestaltete Mitte ist. Und irgendwie checke ich es nicht.
Ich finde ja vor allem interessant, dass die Person, die uns das Geheimnis geschrieben hat, ich hasse die gestaltete Mitte. Also dass das wirklich offensichtlich...
Da bin ich auch. Also von diesen ersten 25 Treffern, ich sage das jetzt so, weil es waren halt 25, ja, wo ich überall mal drauf geklickt habe, waren auch so, ich sag mal, 3, 4 dabei, wo das so Foren waren, wo Leute gesagt haben, wie schlimm sie das finden und wie sehr sie das, wenn sie in so eine Gruppe kommen, also als TeilnehmerInnen, ja, abschreckt und sie dann sofort zumachen, weil sie das albern finden oder damit nichts anfangen können oder so aufgezwungen oder nicht seriös.
Aber das ist ja interessant, dass das offensichtlich so weit verbreitet ist, dass Leute auch so stronge Meinungen dazu haben. Also dass es ihnen so oft passiert, weil wenn es dir einmal passiert, ist es dir ja egal. Also wenn es dir gefällt oder gefällt dir nicht, aber dann lebst du dein Leben weiter. Aber dass das Leuten so oft unterkommt, dass sie wirklich eine Aversion dagegen entwickeln können. Aversion.
Ja, also das, aber gibt es denn nur, ich frage mich, ist das immer auch therapeutisch? Nee.
Gibt es
gestaltete
Mitte? Glaubst du noch so aus Fun im Park oder was?
Ja, das ist es halt, das kriege ich halt nicht raus. Also ich verstehe nicht.
Nee, ich glaube, es hat schon immer einen tieferen Sinn sozusagen. Also
ja, aber das ist ja auch noch was anderes. Also hier steht auch viel so, dass das mit Kindern, die bringen dann Gegenstände mit und dann sind sie so ein bisschen fokussierter aufs Gespräch, wenn sie in der Mitte was sehen. Ja. Aber was ist denn da? Da will ich mal ein paar Studien sehen. Also das checke ich überhaupt nicht. Die Person, die sich am meisten darüber aufgeregt hat, also in den Ergebnissen, die ich gefunden habe, war, ihr größtes Problem war, dass sie, wenn sie in so einem Stuhlkreis sitzt, weil es ist dann immer ein Stuhlkreis oder auf dem Boden, dann kann sie keine Notizen machen, weil sie braucht einen Tisch. Und dann muss sie die Getränke immer an die Stuhlbeine stellen und die kippen dann um und dann kommt sie da nicht mehr ran und dann kann sie gar keine Notizen machen.
Okay, wow.
Und sie findet es auch so konfrontativ, wenn man so nichts vor sich hat, sondern so leer. Und sie kann auch auf dem Stuhl nicht lange bequem sitzen. So. Also es gab
eine Menge Emotionen.
Sehr viele Emotionen, aber mein größtes Problem ist, dass ich immer noch nicht genau gegriffen habe, in was für eine Art Gruppen das stattfindet und was den Unterschied macht, ob ich sowas habe in der Mitte oder nicht.
Wie sehr?
Außer bei Kindern. Ich habe diese Sache verstanden, dass quasi, wenn man eine gestaltete Mitte für so Kinderkreise macht, haben die was, wo die so drauf gucken können. Dann gucken die nicht so ins Leere. Das habe ich verstanden. Und weil sie es mitgestalten. Das ist ja dann fast eigentlich wie so eine gemeinsame Collage.
Ja.
Ne? Irgendwie auf eine Art. Das habe ich verstanden. Aber ich habe es nicht richtig für Erwachsene verstanden. Außer wenn natürlich das eher therapeutische, was nicht rausging übrigens aus der Sache ist. Also religiös war überall dabei, aber therapeutisch ging jetzt nicht unbedingt dabei raus.
Ja.
Dass man Leute irgendwie beruhigen muss, denen was zum Draufgucken geben kann, aber weiß ich auch nicht, mach's Fenster auf? I don't know. Ich check's einfach nicht. Also das war mein größter Struggle, deswegen habe ich auch so viel dazu gelesen, dass es wurde immer nur beschrieben, was man am besten in die Mitte legt. für welche Gelegenheiten und darüber diskutiert, ob man das schon voll macht oder die Leute voll machen lässt. Aber ich habe nicht verstanden, was ist denn die Situation?
Wie sehr bist du denn überhaupt ein Fan von so Stuhlkreissituationen?
Null. Aber ich mag auch keine Gruppenarbeit. Ich habe das hier schon mal gesagt und es ist keine populäre Meinung, aber mich interessieren meistens andere Menschen einfach gar nicht.
Das Klischee gerade in so Stuhlkreisen, die zum ersten Mal zusammenkommen, ist also dann das Wollknäuel-Spiel, wo man sich vorstellt und das Knäuel dann an den nächsten wirft und am Ende ist ein Netz zwischen allen entstanden.
Wir haben eine sehr unterschiedliche Kindheit gehabt.
Das habe ich als Kind nicht gemacht. Das gilt so als Erwachsenen, so in Seminaren und so weiter.
Ja, weil sowas hatte ich auch, ne? Also Stuhlkreise in Weiterbildungsseminaren oder auch in der Sprachschule, in der ich war, saßen wir auch immer alle im Kreis, als wir uns vorgestellt haben und haben uns so Geschichten erzählt und so. Aber ich hatte nie irgendwas in der Mitte und auch keine Wolle.
Ich hatte ja neulich, als ich hier diesen Improv-Kurs gemacht habe, da gab es ja sehr viel Kreisarbeit, dass wir alle im Kreis standen und uns irgendwie Worte zuwerfen mussten oder Begriffe zuwerfen mussten oder aufeinander reagieren mussten, lauter solche Übungen / Spiele, die wir da gemacht haben. Das war mir am Anfang auch so unangenehm, dass ich gesagt habe, der Kurs ist nichts für mich, weil ich gedacht habe, ich halte das nicht aus, hier andauernd Fremde anzugucken und denen Worte, Begriffe zuzuwerfen oder... Am Anfang haben wir ein Spiel gemacht, wo man sich nur so Sob, Bob und so solche Begriffe zugeworfen hat und dann unterschiedlich darauf reagieren musste. Das war die Hölle für mich. Da habe ich gedacht, das halte ich nicht aus. Das ist, ich weiß gar nicht, was ich es fand, aber ich fand es irgendwie unangenehm. Ich fand es irgendwie, also ich kam mir einfach bescheuert vor. Und deswegen hat mich das sehr abgeschreckt. Nachher aber habe ich mich darauf eingelassen, weil mir das Outcome gefallen hat, also wie wir dann weiter gearbeitet haben an Improvisieren. Hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann in Kauf genommen habe, dafür auch so blöde Spiele zu machen, weil sozusagen ihr Sinn sein sollte, dass man aufhört, so viel nachzudenken, dass man irgendwie spontan reagiert, dass man schnell reagiert, dass man einfach übt, zu reagieren, ohne das zu overthinken, was ich ja eigentlich lustigerweise gemacht habe, während ich da am Anfang...
Wir sind halt einfach eine Generation, die wahnsinnig schnell wahnsinnig viel Cringe findet.
Ja.
Deswegen wollte ich auch diesen Disclaimer vor den, weil ich finde, die Bilder, die ich gesehen habe, stelle ich mir vor, dass das eine Runde ist, in der ich mich nicht wohlfühle.
Ich finde das gar kein Generationending, weil wir sind doch nicht eine Generation, die viel schnell Cringe findet, Also gerade wir nicht. Also ich meine, irgendwie Mitte 70er geboren, so die Generation X.
Bin Anfang 80er geboren.
Generation X, die ist
Darf ich mal ganz kurz, hörst du auf, jetzt kurz mal kleine Technik und Sache.
Oh.
Du hast ja die Kopfhörer auf, hörst du diesen Bohrer da draußen? Weil
ich höre ihn ganz leise, aber es kann sein, dass ich ihn durch die Kopfhörer durchhöre und nicht auf der Aufnahme.
Okay, weil nicht, dass es unsere HörerInnen stört. Weil wir haben Fenster auf.
Ich glaube, es stört niemanden. Okay. Also
gut. Ja, also die Cringe, nee, vielleicht hast du recht, aber was mich ja immer wieder so ärgert, ist die unterschiedliche, also wenn Menschen etwas Cringe finden, finde ich, dass sie es immer so kommunizieren, als würden sie damit auch bestimmen, das ist Cringe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und nicht anerkennen, ich finde es Cringe, aber ich weiß, dass andere Menschen es super normal finden. Mhm. Sondern ich habe immer das Gefühl, fast alle Personen, die sagen, dass etwas cringe ist, denken, dass sie sozusagen die Cringe-Inspektoren sind.
Mhm.
Und dass sie entweder die Mehrheit repräsentieren oder irgendwie eine Cringe-Masterclass abgelegt haben. Weil die Menschen sagen super selten, also gerade wenn, auf Social Media ist das ja total oft, Leute posten was und andere sagen, oh mein Gott, das war voll cringe.
Ja.
Aber ich finde nicht, dass sie dann wirklich sich in die Situation reinversetzen. Vielleicht hat die Mehrheit der Leute, die das gesehen haben, das gar nicht cringe gefunden, sondern es war super normale Kommunikation für sie.
Ja.
Und B, wer weiß, wie viele Leute die Sachen cringe finden, die ich poste, die ich super cool und lässig finde.
Aber wir haben als Gen X auch gar nicht das Recht, Sachen cringe zu finden, weil das ein Begriff ist, den erst die Generationen nach uns empfunden haben. Also eigentlich ist es schon cringe, wenn wir etwas cringe finden.
Ja.
Oder wenn wir sagen, dass wir etwas cringe finden.
Da geht's schon los, ne? Also ich finde es zum Beispiel super merkwürdig, wenn Leute einfach im normalen Sprachgebrauch das Wort LOL benutzen oder LOL. So, ne? Ja. Aber viele machen das ja und für die ist es dann auch wieder ganz normal. Und ich will gar nicht wissen, was bei uns alles cringe gefunden wird. Also mir wurde schon oft gesagt, dass diese Art, wie doll wir uns in der Öffentlichkeit lieb haben, einige Leute als cringe empfinden. Aber das meine ich halt. Super viele Leute empfinden es halt nicht. Also das ist was so Subjektives, dass ich es immer schwierig finde, etwas generell peinlich zu finden.
Aber warte mal, dir wurde schon oft gesagt, dass das einige Leute cringe finden. Also finden es nur wenige Leute cringe oder... Wenn es oft gesagt, sind es dann wieder viele? Ich check's nicht.
Ab und zu mal wird mir das geschrieben auf Social Media.
Ja.
Ich block dann sofort und schick die Bullen.
Also ich würde erstmal eine gestaltete Mitte machen mit den Leuten und mal rauszufinden.
Ja, und wir beide haben ja auch eine ungefähre Idee, über was wir uns immer so lustig machen, ja. was wir albern finden oder peinlich oder
ja,
so.
Ja.
Aber es gibt ja Menschen, für die ist es einfach, so sieht einfach ihr Leben aus.
Ja.
Und die sind da drin und für die ist es nicht albern, für ihren Freundeskreis auch nicht und für ihre Familie auch nicht. Und wir, weißt du, was ich meine? Weil wir finden halt, also wir beide tendieren dazu, es ein bisschen albern zu finden, wenn etwas in so eine, wir nennen das immer Ök-Ök,
ja.
In so eine Richtung geht,
ja.
So ein bisschen öki, so ein bisschen.
Aber ich mache mich da ja liebevoll lustig drüber. Ich habe da ja auch.
Ich nicht.
Ich habe da ja auch Verständnis für. Ich bin da ja kein Fan von, aber ich habe da weder einen Vertrag mit noch ein Problem. Ich bin da ganz. Ist überhaupt nicht mein Style und überhaupt nicht mein Ding. Und ich finde es manchmal ein bisschen albern, aber.
Aber ich glaube, deswegen bin ich so hinter der gestalteten Mitte her. Weil ich sehe diese Bilder und denke. Es sieht auch aus wie gebrochen. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was. Also, ich versuche mich in einen Stuhlkreis reinzuversetzen, in dem ich sitze, in dem mir das was gibt, was ich da sehe.
Hm.
Oder emotional was gibt. Oder irgendwie auch nur was verändert, an, wenn das nicht da wäre.
Mhm.
Und ich check's einfach nicht.
Ich habe übrigens das Gefühl, ich höre jetzt nur noch den Bohrer, weil ich jetzt so drauf achte.
Mach doch mal Fenster zu.
Aber.
Weil er hat auch vor kürzerer Zeit erst angefangen.
Aber das ist übrigens die gleiche Diskussion, die ich auch schon immer mit Kamerastudenten hatte.
Nils versucht jetzt das Fenster, Nils macht das erste Mal unser Wohnzimmerfenster zu.
Oh. Sagt die Frau, die das erste Mal die Tricks benutzt hat beim Fenster öffnen, die ich ihr beigebracht habe.
Was für Tricks?
Hier mit der Pappe im Fenster.
Ja, genau. Ich habe die ersten 35 Jahre meines Lebens mit knallenden Fenstern gelebt, weil ich nicht wusste, dass man da Pappe reinklemmen kann. Ja, das hat Nils mir beigebracht, Leute.
Ja. Klar, jetzt kann man es natürlich ins Lächerliche ziehen.
Die gestaltete Pappe. Also alles in mir drin will sich über die gestaltete Mitte lustig machen.
Ja.
Weil es sieht wirklich in meinem... Ästhetik-Universum wirklich total albern aus.
Ästhetik-Universum?
Ästhetik-Universum. Ja. Und ich weiß auch und wüsste auch wirklich nicht, was das für mich machen sollte. Also auch nicht negativ. Ich check's einfach nicht.
Ja.
Und wenn ich in den Raum kommen würde und ich wüsste, ich sitze da jetzt mit Leuten im Stuhl im Kreis, weil wir was besprechen oder weil vielleicht auch Gruppentherapie, ich schließe auch nicht aus, dass ich das nicht mal mache, dass mir das nicht mal hilft, über meinen Menschenhass hinwegzukommen. Aber wenn mir dann jemand so Tülllappen und so Kerzen und getrocknete Blumen und was nicht alles da hinlegt in die Mitte, müsste man wirklich sich von, ich sag mal, ich komme mit einem Vertrauen 0 rein, würde ich direkt auf ein Vertrauen minus 20 runterrutschen und denken, okay Leute, was machen wir hier heute?
Vielleicht sollten wir mal, wenn wir mal irgendwann nie wie viel Live-Shows machen, vielleicht sollten wir dann mit allen im Kreis sitzen, mit einem kompletten Publikum und so eine gestaltete Mitte machen.
Das wäre sehr aufregend. Das wäre sehr aufregend.
Ja.
Weil das ist ja, das, also ich, und dann checke ich es vielleicht. Kann jeder was mitbringen oder es da hinlegen? Machen wir ein Drohnenfoto.
Das wird ein großer Spaß, wenn dann alle wieder ihre Sachen da rausnehmen.
Aber das ist immer, ich bin ja immer auf der Suche nach Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann und versuche die dann zu verstehen.
Ja.
Weil ich sehe auch überhaupt nicht ein, dass so wie ich die Welt sehe, dass das quasi die richtige Version der Welt ist. Sondern wenn ich irgendwas gar nicht verstehe, dann habe ich diesen krassen Antrieb, what is it?
Aber ich finde, mich wundert eigentlich eher, dass du da so ein Ultra-Unverständnis hast, weil ich finde, es liegt relativ auf der Hand, was das soll. Also so dieses...
Dann erklär's mir.
Naja, was ich halt die ganze Zeit sage, es ist so eine Art Projektion, es ist so eine Art irgendwie, man sitzt da drum rum und man legt diese aufgeladenen Gegenstände oder gibt den Gegenständen Aufladung, die man irgendwie kurz erwähnt und erzählt und sagt, ja, diese Blume ist jetzt irgendwie mein Tag, an dem ich mich gestern über meine Eltern geärgert habe, und legt das da in die Mitte, und dann wird das alles zu so einem Gesamtbild von Gedanken und von Ideen und von Blicken auf die Welt, die so auch symbolisieren, dass wir ja alle gemeinsam irgendwie auch auf die Welt blicken, und dann hat man da so einen Fixpunkt, um die Augen zu konzentrieren und um zur Ruhe zu kommen und um da so ganz auch Dinge loslassen zu können und da reinzulegen und so und die dann da irgendwie zu lassen, und das ist doch alles so ganz so eigentlich so therapeutisch, so total logisch und nachvollziehbar.
Ja, jetzt wenn du es so erklärst, kann ich es auf jeden Fall viel, viel besser verstehen, als so wie ich es im Internet recherchiert habe. Also wir haben, Nils und ich haben darüber so gut wie gar nicht gesprochen, auch vorher.
Ja.
Also mir hilft es schon, wie du das erklärst.
Ja.
Du weißt halt auch, wie man mich ansprechen muss, dass ich Dinge verstehe. Aber,
nö, aber so, ich finde,
weil das zum Beispiel wurde eben, und das ist genau die Frage, die ich quasi diesen Links immer gestellt habe, das wurde gar nicht erklärt. Aber jetzt, wenn du es erklärst, es ist nicht mein Ding,
ja.
Aber dann, das verstehe ich schon so ein bisschen mehr,
ja.
Dass man so was Gemeinsames gestaltet.
Ja, so, also das, so würde ich das jetzt erstmal.
Und was glaubst du, warum das so sehr religiös geprägt ist?
Oh, ich glaube, für einen Religionsunterricht eignet sich das einfach, weil es sich sowieso sehr eben in der Kinderarbeit eignet. Und da ist Religionsunterricht.
Jetzt Kinderarbeit ist verboten.
Da ist Religionsunterricht ja sozusagen der therapeutischste Unterricht, den es gibt. Also in anderen Unterrichtsfächern würde das keinen Sinn machen, aber für einen Religionsunterricht, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, anzukommen, sich Sachen zu erzählen, auch so ein bisschen aufzumachen, was Kindern ja auch schwerfällt, weil es schnell peinlich werden kann in der Gruppe. Dafür ist das ja dann super. Und dafür kann man das dann, glaube ich, irgendwie gut nutzen, um da mit den Kindern und SchülerInnen ins Gespräch zu kommen und irgendwie so ein bisschen zu überlegen, wie man die Welt gestalten will und wie man welche Gedanken und Ideen man von einer idealen, für den Moment idealen Welt hat. Also das ist ja im Grunde genommen das zentrale Ziel von Religionsunterricht, so wie ich den erlebt habe, neben diesem ganzen Bibellernquatsch und so, ist die andere Hälfte des Unterrichts ja eigentlich zu versuchen, die Welt irgendwie zu begreifen. Und da ist das ja dann eigentlich ein ganz gutes Tool für. So ja. Für die Kids, um so ein bisschen aufzumachen. Vor allem, wenn man ihnen sagt, bringt was von zu Hause mit, das legen wir ja alles in die Mitte und so, das finden Kinder ja immer super, wenn sie irgendwie was Persönliches mitbringen können und damit irgendwie auch den Unterricht mitgestalten können und so. Und das gibt denen da vielleicht so ein Gefühl von so einem Empowerment und so wirklicher Teil des Unterrichts zu sein.
Aber wir haben beide den Begriff vorher noch nie gehört, das ist schon auch interessant, ne? Also weil wir können ja unterschiedlicher geprägt eigentlich nicht aufgewachsen sein, zumindest was so die Verortung in Deutschland und so angeht.
Ja.
Und wir haben es trotzdem beide nicht mitbekommen.
Aber das ist eben, daher nehme ich eben die Vermutung zu sagen, dass das ein relativ neues Konzept ist, dass das eben zu unserer Zeit noch nicht gab, weil, also bei dir ja jetzt nicht, aber ich glaube, wie gesagt, wenn das zu meiner Zeit schon, ich war ja auch im CVJM, ich war ja viel in der Kirche, war viel in so Jugendgruppen und so, da wurde das auch nie gemacht. Also wenn das damals schon eine Sache gewesen wäre, dann wäre mir das auf jeden Fall irgendwo untergekommen. Sei es auf einer Jugendfreizeit, sei es im Konfirmationsunterricht, sei es im Religionsunterricht, irgendwo hätte es passieren müssen, so wie ich das jetzt lese und so offensichtlich angesagt, wie das in der Jugend- und Kirchenarbeit ist, hätte mir das irgendwo unterkommen müssen und ist es nicht. Und daher
vielleicht ist es eine katholische Sache?
Also ich würde es viel eher für eine evangelische Sache halten. Die Katholiken sind da ja etwas sozusagen kirchenstrenger. Also Religionsunterricht auch nicht, aber so deswegen vermute ich, dass das erst später irgendwie aufgetaucht ist.
Ja. Also, ja. Ich würde auf jeden Fall zu den Menschen gehören, die damit nicht so viel anfangen können, wie auch die Hörerin, die uns das geschrieben hat.
Ja, mich würde tatsächlich am ehesten interessieren, wie das in Erwachsenen in der Therapiearbeit genutzt wird. Das ist ja tatsächlich ganz interessant. Also es gibt ja viel Therapie, die gar nicht so unähnlich ist zu so Kinder- und Jugendarbeit und meinetwegen auch Therapien und so. Aber ich kann es mir nicht so 100% vorstellen. Es gibt ja oft so diese Suchttherapien oder so Angsttherapien, die oftmals so ein bisschen wirken, als wären sie auch sehr inspiriert und beeinflusst aus so Kinder- und Jugendarbeit, weil dann die Erwachsenen Dinge machen müssen, die so sehr kindlich / kindisch wirken. Und dann ist das, taucht das da wahrscheinlich am ehesten irgendwie öfters nochmal auf.
Stimmt, so ein Rollenspiel ist ja eigentlich auch sehr kindlich, ne? So Kinder machen das ja total oft. Hm. Einfach andere Leute darstellen, Mutter, Vater, Kind spielen oder sowas, ne?
Ja, absolut.
Und das ist ja, es gibt ja nicht so, wo man mehr Angst hat, meistens auch in so Firmenweiterbildung als Rollenspiele.
oder so ein gemeinsamer Kletterausflug.
Ja, okay. Aber da, das
würde ich. Klettergarten.
Halt, ja.
Das ist, wo man einander vertrauen muss.
Ja, lass dich einfach nach hinten fallen. Ja. Die Gruppe fängt dich. Ja, nee, also Vertrauensprobleme haben wir zum Glück in unserer Firma gar nicht, da muss ich nichts tun. Finde generell, die könnten eigentlich mal ein bisschen härter zueinander
sein. Ach, da ist einfach so ein gesundes Misstrauen, ist da sowieso erwünscht.
ich würde halt sofort so ein gesundes Misstrauen in die ganze Sache kriegen, wenn ich halt auf so einen Kreis stoßen würde.
Ja.
Ich frage mich gerade, was passieren würde, wenn ich in so eine Gruppenarbeit reingegangen wäre oder in so eine Gruppentherapie und das wäre, da hätte da in der Mitte gelegen. Ich wäre einfach völlig irritiert gewesen.
Oder die Therapeutin hätte in der Mitte gelegen. Oder der Therapeut.
Ja. Das hätte mich wieder weniger irritiert.
Wäre ich auch sehr misstrauisch geworden.
Ich habe halt das Gefühl, das ist dann so ein Ort, wo sehr oft gesagt wird, ich sehe dich.
Ich sehe dich, ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ich sehe dich, ist erstmal, also gerade in therapeutischen Zusammenhängen.
Aber wir wissen das.
Ist erstmal kein schlechter Spruch.
Also, warum wir das mittlerweile so schlimm finden, ist, weil Leute das einfach so krass inflationär benutzen.
Na, aber das ist ja etwas.
Und vor allen Dingen oft auch in Situationen, wo sie die Person gerade gar nicht sehen.
Das ist ja das.
Ist ja einfach aus dem Englischen.
Ja, aber das ist ja das Faszinosum. Das ist ja auch nochmal mit dieser Jonah Hill-Sache so ein bisschen aufgekommen. Als das so bekannt wurde.
Diese Vertoxifizierung von solchen Begriffen.
Ja, dass es eine toxische Art der Kommunikation mittlerweile von Menschen untereinander gibt, die sozusagen Therapiesprech missbrauchen.
Ja.
Die therapeutische Formulierungen und Floskeln in so persönlichen, wie soll man das sagen, Konflikten anwenden oder in so persönlichen Machtmissbräuchen instrumentalisieren, um irgendwie einen Punkt zu machen und dadurch diese sehr, eigentlich ja sehr präzise Sprache in totalen Misskredit bringen, weil sie das für ihren Sülz-Scheiß missbrauchen. Also, weil ganz ehrlich, ich sehe dich ist eigentlich ja ein super schöner Satz und eine super schöne Aussage, die jemand zu jemandem machen und sagen kann und so. Und das ist halt zum Beispiel ganz verwässert worden durch so durch Leute, die das irgendwie dann so für so einen Privatkonflikt oder was auch immer benutzen. Und das und sowas gibt es ja ganz viel, so Formulierungen, Begriffe, Sätze und so, die irgendwie, die da in so ein falsches Licht gerückt sind, zu Unrecht, weil Leute die eben aufgeschnappt und für ihre Zwecke benutzt haben. Das ist ganz, das finde ich ein sehr faszinierendes Thema, ein sehr faszinierenden. Eine sehr faszinierende Sache.
Haben wir noch Zeit, dass ich einen Gedanken zur Therapie aufmache?
Wir haben auf jeden Fall noch Zeit.
Okay. Ich habe da nämlich auch viel nachgedacht in letzter Zeit drüber.
Ja.
Und ich frage mich, ob die. Ich habe ja nicht besonders viele Arten von Therapie kennengelernt. Ich habe in meinem Leben 2,5 Therapien gemacht.
Ja.
Und auch sehr unterschiedlich. Also einmal eher so ein bisschen als Jugendliche.
Hm.
Und dann eine, die, das ist die halbe, ich war eine Zeit lang mal bei einer Ärztin, die sich mir nahezu therapeutisch, weil ich hatte da wirklich Probleme, also ich war super oft krank, aber auch ein bisschen psychisch instabil. Es war eine, wegen einer Beziehung, die ich hatte und die hat sich wirklich mit mir immer sehr lange hingesetzt und geredet.
Hm.
Deswegen sage ich eine halbe Therapie.
Mhm.
Weil die wollte so ein bisschen auf den Kern kommen, warum es mir eigentlich so schlecht geht, dass sozusagen mein ganzes Immunsystem auch so durcheinander war. Und dann hatte ich einfach eine, in Anführungsstrichen, ganz normale Therapie, mal vor 4, 5 Jahren oder so. So eine Gesprächstherapie. Und was, ich kann mich an die allerersten nicht so richtig gut erinnern, aber was den beiden Erwachsenentherapien sehr ähnlich war und auch, finde ich, das ein Bild ist, was man auch oft mitkriegt aus Serien und Filmen, aber auch aus Gesprächen, die ich mit Leuten habe, die eine Therapie machen. Und es ist vielleicht ein falsches Bild, deswegen bin ich auch so ganz vorsichtig, ist, dass Alles okay mit unserem Aufnahmegerät?
Ja.
Okay,
nein, gut. Ich hab gar nicht drauf.
Ah ja, okay. Ich dachte, irgendwas wäre.
Ich habe dir zugehört und geträumt gleichzeitig.
Ja, klasse. ich weiß ja, wie gut du multitasking kannst. Nee, aber ist mir wirklich wichtig. Also.
Ja, deswegen höre ich dir ja zu, aber.
Kann es sein, dass die Art, wie diese, und ich meine jetzt nicht Psychoanalysen, wie diese Gesprächstherapien oft funktionieren, manchmal sozialen Gefügen schadet, weil die Art, wie ich Therapie erlebt habe, war im Prinzip you do you, was ja eigentlich eine gute Nachricht ist. Mhm. Also es wurde mir ganz viel beigebracht, setz Grenzen, sei auf eine Art egoistisch, nimm dir nicht die Sorgen anderer auf, bla bla, also diese Sachen. Und manchmal denke ich, wenn ich das alles durchgezogen hätte und nicht aus mir heraus schon eine sehr große, auch selber ein großes Bedürfnis hätte, die Menschen um mich rum happy zu machen, die mir nah sind, hätte ich manchmal gedacht, also ich habe manchmal zu meiner Therapeutin gesagt, wenn ich das jetzt so durchziehe, dann bin ich doch ein Arschloch. Also dann bin ich doch total unsympathisch, weil dann scheiße ich drauf, wie es den anderen dabei geht.
Ja.
Und da war immer so, ja, aber das ist ja wichtig, weil das ist ja dann das Problem der anderen, damit umzugehen. Und ich dachte, manchmal bin ich echt rausgegangen und dachte, ich weiß nicht, ob ich diese Person sein will. Weißt du? Und es war bei beiden Therapien so. Also ich schließe jetzt mal die aus der Jugend aus, weil an die kann ich mich kaum noch erinnern. Und ich dachte halt wirklich, also da ging es zum Beispiel auch so darum, was man so von den Eltern mitkriegt, ne? Ja. Also so die Sorgen, die haben, dass man die sich annimmt und versucht und so weiter. Oder aber auch da mit meinem damaligen Freund dann natürlich. Mhm. Aber auch es ging dann auch manchmal um Arbeit, also auch um Kunden, es ging auch um dich. Und immer war quasi die Message mehr oder weniger, ich soll meine eigenen Grenzen setzen, ich soll kommunizieren, was für mich zu viel ist, ich soll quasi, und wenn das ein Problem für andere ist, ist das erstmal ihr Problem und so weiter. Und ich fand das alles wahnsinnig, ich habe super oft gedacht, wenn ich jetzt jemand wäre, die an sich schon vielleicht narzisstische Tendenzen hat oder vielleicht relativ egoistisch ist oder wie auch immer, dann fange ich doch plötzlich an, auf die Leute um mich rum zu scheißen, supported by my therapy. Weißt du, was ich meine? Ich übertreibe jetzt übrigens gerade ein bisschen, um den Punkt klarer zu machen, weil es ist natürlich, gibt ja Grau zwischen. Und ich weiß aber, dass ich ganz oft, und ist auch einer der Gründe, warum meine letzte Therapie, ich die am Ende beendet habe, ist, dass ich ganz oft dachte, wenn ich jetzt das mache, wo wir jetzt quasi gemeinsam in der Therapie drauf gekommen sind, weil es wird dir ja nie was gesagt, du musst ja immer selber drauf kommen, dann wäre ich plötzlich jemand, die ich überhaupt nicht mögen würde. Und ich möchte gerne, wenn es meiner Mama schlecht geht, ich möchte da empathisch sein und mitfühlen und das vielleicht versuchen, mit ihr zusammenzulösen. Auch wenn das natürlich nicht, ich sehe es auch nicht als meine Pflicht an, das zu tun. Aber ich, also emotional irgendwie schon ein bisschen. Und ich möchte auch, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, ich will die eine Sache, die du immer so gerne machst, mit mir nicht mehr machen, dann ist mir nicht scheißegal, dass du traurig bist. Deswegen. Also weißt du, und das war aber immer in den Therapien und ehrlich gesagt auch manchmal, wenn mir Leute von ihrer Therapie erzählen, ja, meine Therapeutin hat mich ermutigt, ich soll mich mal viel mehr so, das klingt ja im ersten Moment immer gut. Ich finde aber manchmal ist es dann mittelfristig und wenn sich dann Beziehungen verändern und so, das ist ja dann deren Problem, aber die Leute, mit denen ich dann vielleicht zu tun habe, sind ja nicht durchtherapiert und können dann damit vielleicht offen und konstruktiv umgehen, wie ich dann mich plötzlich verändere. Ich bin doch die Einzige, die das gerade macht. Deswegen, und ich habe letztens wachgelegen, was ich in der Zeit öfter tue, und habe überlegt, ist die Art, wie diese generelle Gesprächstherapie gemacht wird, vielleicht irgendwann auch überholt und man merkt, das war gar nicht das Richtige, um unsere Gesellschaft zusammenzuhalten?
Nee, glaube ich nicht.
Okay.
Ich glaube, dass es eine Standardmethode von Gesprächstherapie gibt, die viele Leute anwenden, wo die sozusagen auf, also das Problem ist ja erst, es gibt ja einmal einerseits ein höher gelagertes Problem, dass nämlich Gesprächstherapien, die heutzutage angeboten werden, oft auch nicht mal mehr von Menschen angeboten werden, die Psychologie studiert haben, sondern sind dann Coachings
und
HeilpraktikerInnen und so weiter und so.
Das kann natürlich gut sein,
also ja. Also es ist quasi kein zertifiziertes Angebot. Aber das mal beiseite, gibt es, glaube ich, auch sowohl studiert als auch nicht studiert GesprächstherapeutInnen, die sozusagen 2, 3 Signale haben, auf die sie achten und dann daraufhin so reagieren, wie sie es gelernt haben. Und dann gibt es natürlich als Klassiker, dass jemand zu ihnen kommt und wirklich so ein ganz klassischer People-Pleaser ist, der es immer allen recht machen will, dem sie dann natürlich sagen, ja, du musst mal für dich selber einstehen und du musst das mal nicht immer allen recht machen und so. Und das ist ja dann für diese Leute eben der entsprechende Rat. Und dann kann es aber sehr gut sein, dass diese TherapeutIn bei dir irgendwie die Signale alle falsch gedeutet hat. Die hat ja auch, ich erinnere mich ja auch, dass die Sache mit dir gemacht hat, wo du gesagt hast, ja, das, ich weiß, das gibt mir nicht so viel und so. Und sie aber trotzdem unbedingt wollte, dass du das machst. Also da, woran man ja erkennt, die hat so ein Schema F, nach dem sie vorgeht und hat versucht, dich da reinzupressen. Und das ist ja der Witz, dass das in der Gesprächstherapie die einzige Sache ist, die nicht funktioniert. Also die, weil ich hatte ja zum Beispiel auch eine Gesprächstherapie und das war ja eine super Therapeutin, die mich ganz oft hat erzählen lassen oder die auch manchmal irgendwie, wenn ich dann irgendwelche Sachen aufgebracht habe oder so gedacht habe oder so angefangen habe, so in der Therapie über Dinge nachzudenken oder so laut drüber nachzudenken, wo sie dann auch mal irgendwie an manchen Sachen, an manchen Momenten gesagt hat so, nö, da gehen wir jetzt einfach nicht weiter rein, da brauchen wir uns jetzt gar nicht drum zu kümmern, weil das ist jetzt nicht Gegenstand unserer Therapie, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, das ist ein ganz anderes Thema und so weiter und so fort. Und dann auch sozusagen gesagt hat, wir klammern Themen aus und das fand ich super interessant, weil ich war natürlich erst empört, weil ich über alles gleichzeitig reden wollte, aber dann da plötzlich gecheckt habe, nee, die will, die hat auch eine Idee davon, was wir hier machen und worüber wir hier reden und dann eben deswegen gesagt hat, so, nee, da reden wir jetzt nicht drüber, das ist jetzt, das lassen wir jetzt mal und das fand ich ganz faszinierend und fand ich ganz interessant und ich glaube, dass es einfach TherapeutInnen gibt, die, wie gesagt, die so Sachen gelernt haben oder gelesen haben. Übrigens war das auch bei meiner Therapeutin in manchen Momenten so, dass ich gemerkt habe, dass sie da ja auch Meinungen hat. Also ich meine, TherapeutInnen sind ja auch Menschen, die irgendwie ihren Blick auf die Welt haben, die da auch manchmal Meinungen hat oder manchmal Ansichten oder Ideen hat oder auch, sie hat mir dann auch so Bücher empfohlen von irgendwelchen AutorInnen, um gewisse Themen zu vertiefen. Und da habe ich mir die Bücher angeguckt und habe gemerkt, ah ja, ich verstehe, was sie da meint, aber das ist gar nicht meine Richtung. Und dann habe ich das auch links liegen lassen. Und das war für sie auch cool und so. Aber deswegen, ich glaube, das ist der Grund, warum man sagt, dass man bei TherapeutInnen extrem auf den Bauch hören muss und auch sich trauen muss zu gehen und zu sagen, nee, das passt nicht zusammen. Weil das ist ja nichts, was irgendwie objektiv mit einem Stethoskop messbar ist, was da gerade der Fehler ist oder was da gerade zusammenpasst, sondern wo man wirklich sozusagen auf die Psyche hören muss, die einem sagt, ob etwas passt oder nicht. Und dann gibt es eben die, wie gesagt, die versuchen sozusagen die Patienten in das Raster zu pressen, aber es muss ja eben umgekehrt sein. Die müssen ja auf den Patienten und auf die Patientin reagieren und was und sich da drumrum fügen sozusagen.
Ja. Ja.
Also es gibt natürlich...
Ein Teil, den du gesagt hast, hat auf das gepasst, was ich gesagt habe. Ein Teil, finde ich, war jetzt was ganz anderes.
Nee, aber was ich noch sagen will ist, und natürlich gibt es auch in der Psychotherapie, wie in allen anderen Feldern auf der ganzen Welt Trends. Es gibt natürlich auch in der Psychotherapie Arten, Menschen zu behandeln oder Sachen zu diagnostizieren, die in 20 Jahren vielleicht nicht mehr so oft diagnostiziert oder angesehen werden oder so. Und dann ist das eben... Dann hat das aber, was jetzt gerade so Trend war, nicht zu dem gepasst, was du dir eigentlich erhofft hast oder was du da eigentlich wolltest.
Ja, mir geht es halt auch wirklich darum, dass ich finde, man geht ja auch zu einer Therapie im besten Fall, um ein besseres Leben zu haben.
Ja.
Um mit dem Leben und die Kombination aus Leben, in dem man ist,
ja,
und der Persönlichkeit oder dem Mensch, den man ist, das irgendwie die Tools zu kriegen, um das gut zu kombinieren.
Ja, ja.
Weil man manchmal das vielleicht nicht kann.
Ja.
Und ich habe aber einfach. Klar ist es nicht bei jeder Therapie und auch nicht bei jeder Therapeutin, aber gerade dieses Beispiel mit Jonah Hill, ja, der eben, wo man richtig gemerkt hat, weil wir ja so Screenshots gesehen haben aus Nachrichten, die er seiner Freundin geschickt hat, seiner damaligen, dass die Menschen, die schon in der Therapie waren oder mit Menschen zu tun haben, die viel mit Therapie zu tun haben, haben da halt Sätze erkannt.
Ja.
Und mich hat es damals halt so geärgert, weil ich dachte, wäre nicht die Aufgabe der Therapeutin und des Therapeuten von Jonah Hill gewesen, eben mal nicht zu sagen, you do you, sondern zu erkennen, dass er jemand ist, der quasi Grenzen setzen falsch versteht, irgendwie, nämlich zerstörerisch versteht, ja. Ihm sozusagen quasi in die andere Richtung zu heilen. Also ihm zu sagen, mit ihm zusammenzuarbeiten, dass er andere Wege finden muss, Perspektiven, damit er niemanden verletzt. Ja. Also emotional. Ja, ne? Ja. So. Und ich habe aber das Gefühl, und dass halt viele Therapien, und also fast alle, von denen ich halt höre, wenn mir Menschen, die ich auch kenne, von ihren Therapien erzählen, ja. ist halt wirklich immer nur dieses Empowerment, sei mehr, trau dich mehr zu sein, wer du bist, lass dich nicht eingreifen, also weißt du, so dieses, was halt eher Coaching ist, deswegen ist da wahrscheinlich was Wahres dran, was du sagst, dass die Leute vielleicht auch manchmal gar nicht sich richtig schlau machen, wen nenne ich eigentlich gerade Therapeut? Ist es wirklich ein ausgebildeter Psychotherapeut? Oder ist es wirklich jemand, der eigentlich nur Coachings macht? Ne? Das ist vielleicht für manche auch gar nicht immer so auseinanderhaltbar. Menschen, die natürlich mit der Welt unter anderem nicht klarkommen, weil sie nicht Nein sagen können. Oder weil sie einfach sehr, auch aus vielleicht aus ihrer Kindheit oder Familie, einfach wirklich Schmerzen haben, also innere Schmerzen leiden, weil sie es eben genau nicht schaffen, Grenzen zu setzen. Weil sie es genau nicht schaffen, sich mal durchzusetzen, mal zu sagen, wisst ihr was, ich muss jetzt hier einfach mal mich hier rausnehmen. Da ist es total wichtig. Ich habe aber das Gefühl, das ist quasi Therapie, die alle kriegen. Und ich übertreibe jetzt natürlich, ne? Und immer wenn ich sowas höre, und wir haben auch in unserem Bekanntenkreis, entfernteren Bekanntenkreis Leute, mit denen halte ich es keine 10 Minuten aus, mich zu unterhalten, weil die und da habe ich halt genau das Gefühl, die kriegen halt diese Schema-F-Therapie, haben die gehabt. Und dann kommen die dachten vorher schon, sie sind das Zentrum des Universums. Und die Therapie hat sie jetzt bestätigt, jetzt sagen sie es uns nur in anderen Begriffen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das finde ich, das erlebe ich wirklich oft. Und deswegen denke ich manchmal, müssen wir mal was machen, dass Therapie auch keinen schlechten Ruf kriegt, sondern das ist, was es sein soll?
Ja, aber das ist eben das, was ich meine, dass Therapie auch Trends unterworfen ist. Also das ist ja das, dieses ganze Prägung. Also ich glaube auch, dass einer der Trends der letzten Jahre ist eben, dass Prägung irgendwie super entscheidend ist für die charakterliche Entwicklung. Kindliche Prägung, da gab es ja diesen großen Bucherfolg. Das legt ja auch immer an so Büchern. Ne? Die sind ja so die großen, erfolgreichen Bestseller, was so Psychologie betrifft und so. Da gibt es ja dieses, das Kind in dir muss Heimat finden oder so ähnlich heißt das. Das ist ja wirklich so der Megaseller der letzten Jahre. Und das ist auf eine sehr ungute Art und Weise versucht, das zu belegen, dass alles an Prägung liegt und so, ist auch nicht alles richtig, aber so gibt es eben, wenn du dir jetzt sozusagen, wenn du dich popkulturell umguckst und dir so anguckst, wie so Therapie in so 80er, 70er Filmen dargestellt wurde, nimm alle Woody Allen Filme oder was auch immer, da war das ja ganz anders, da gab es ja eben nicht diese verständnisvolle Buddy-Therapie, sondern da war das ja sehr einfach zuhören, ja erzählen Sie mal und dann mal so kurz einordnen oder mal sagen so oder einfach nur die richtigen Fragen stellen. Sozusagen. Und das ist halt ein bisschen abgekommen. Die Therapie heutzutage ist halt etwas meinungsstärker und versucht dir etwas mehr eine Lösung an die Hand zu geben, weil die Leute, glaube ich, einfach alle auch irgendwann irgendeine Lösung hören wollen. Aber das sorgt eben dafür, dass viele TherapeutInnen oder nicht viele, aber dass eben TherapeutInnen oder solche, die sich so nennen, dann da anfangen, Sachen zu empfehlen und zu diagnostizieren, die eigentlich total an dem Charakter vorbei sind, mit dem sie gerade sprechen, aber die sie irgendwie als Schluss dann ziehen. Und dadurch kommt dann eben so ein Kuddelmuddel zustande. Wo ja,
immer dieses Empowerment, was super wichtig ist, ja. aber bei so egal was.
Ja,
auch,
ja, genau.
auch zum Leiden anderer sozusagen. Also, und manchmal, ich meine, manchmal, glaube ich, weißt du ja auch, wie du ja sagst, Therapeuten sind auch nur Menschen und manchmal weißt du auch gar nicht, was du einer Person mitgibst und was die dann daraus macht.
Ja.
Ne, das ist ja auch gar nicht die Verantwortung. Das finde ich halt auch gar nicht die Verantwortung. Aber ich habe halt wirklich das Gefühl, weil ich habe in den letzten, ich sag mal so 5 Jahren mit verschiedenen Leuten über ihre Therapien gesprochen, weil ich finde das immer ein spannendes Thema.
Ja.
Ne, weil ich rede ja auch über meine. Und ich habe halt das Gefühl, dass mir die immer alle wirklich in meinem Fall ohne Ausnahme Sachen erzählt haben, die sie jetzt machen, wo ich so denke, aber das ist doch total gemein. Also das,
ja,
ist doch, das ist doch, warum, ich finde es nicht gut, dass du so bist, ehrlich gesagt. Ich möchte auch nicht, dass du so mit mir umgehst. Und dann kann man natürlich, sagt die Therapeutin, das ist jetzt sozusagen mein Problem.
Ja.
Und dann denke ich, ja, okay, aber wenn wir quasi aufhören, diese Empathie füreinander zu haben, warte mal, wie fühlt sich das denn vielleicht für dich an? Weil das war, was meine Therapeutin mir immer gesagt hat, weil ich gesagt habe, ja, aber dann ist sie ja vielleicht traurig oder sauer. Ja, aber das ist ja jetzt erstmal nicht dein Problem. Und ich denke, aber ist es halt am Ende doch, ich will ja die Freundschaft behalten, ich will die Person nicht verletzen. Ja, aber das muss ja dann die Person mit sich, wenn sie das so, und dann denke ich immer so, nee, ehrlich gesagt, nee, also wirklich nicht. Also ich weiß noch, ich hatte einmal eine richtige Diskussion mit meiner ersten, mit dieser Halbtherapeutin, die tatsächlich auch eine richtige Ausbildung hat.
Ja.
Die, und ich habe mit ihr, weil da ging es halt um meine Mutter. Und meine Mama macht sich immer ganz viel Sorgen.
Hm.
Und deswegen mache ich manchmal Sachen nicht oder mache Sachen, damit sie sich weniger Sorgen macht. Hm. Also, ne, ich rufe dann mal einmal öfter an und so weiter und so fort. Hm. Und sie so, ja, da gibst du dich halt auf und das bist ja nicht du und du musst ja authentisch mit dir selbst bleiben. Hm. Und ich finde dieses, du musst authentisch mit dir selbst bleiben, ist so eine komischer Freifahrtschein für einfach ein Arschloch sein.
Naja, ja.
Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, aber ich weiß, dass meine Mama quasi traurig ist oder sich Sorgen macht, wenn ich das nicht mache, deswegen mache ich es. Weil für mich ist quasi das Leid kleiner, das einfach zu machen, als ihr Leid wäre, wenn ich es nicht mache.
Ja.
Und da war sie so, ja, siehst du, und deswegen kannst du nicht dein authentisches Ich werden, weil du dich dann so und bla bla bla. Und dann denke ich mir so, also da bin ich, wo ich, habe ich zu ihr gesagt, nee, ich stimme dir da, ich will nicht diese Person werden, die du mir gerade vormalst. Wir haben uns geduzt. Ich möchte diese Person einfach nicht sein. Und wenn du glaubst, dass ich sozusagen der bessere und also dann ist vielleicht das authentische Ich einfach eine Person, die braucht keinen Mensch. Also was für was für ein, weil sie meinte, ja, und wenn du erst das authentische Du bist, dann da verliert man vielleicht ein paar Menschen, die das nicht verstehen, aber erst dann ziehst du die Menschen an, die sozusagen auch zu deinem authentischen Ich passen und dann werdet ihr, und dann denke ich so, aber also ich finde, es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen Leute in meinem Leben tun mir wirklich nicht gut und solchen Kompromissen, die man eingeht. Und ich weiß noch, dass ich damals, als diese Jonah Hill-Sache aufkam, so viel an meine Therapien gedacht habe. Ich dachte, ich weiß genau, was der gesagt bekommen hat.
Naja, na, das liest man ja auch in seinen, man liest ja seinen Nachrichten an, dass das quasi Sätze seines Therapeuten
nämlich,
sind.
Das ist ja dieses, er setzt zum Beispiel Grenzen.
Naja.
Er sagt ihr halt, meine Boundaries sind, dass du das und das nicht mehr machst.
Naja.
Aber so benutzt man das halt nicht.
Ja, das ist, ich meine, da würde ich dann nochmal andere Sachen in die Rechnung packen. Wenn du der Therapeut von Jonah Hill bist, findest du es selber erstmal aufregend, der Therapeut von Jonah Hill zu sein, weil das ein Star ist. Dann irgendwie, wenn du immer sagst, was der hören will, dann behält er dich auch und der zahlt wahrscheinlich sehr gut, weil's, und dann ruft er auch mehrmals an, dann kannst du ihm auch für jedes Telefonat noch eine Rechnung stellen und so. Also das ist ja auch, da sind ja nochmal andere Abhängigkeiten, der Therapeut von jemand zu sein, der für den Geld so egal ist, dass du da vielleicht dann irgendwie eben noch viel mehr als Therapeut sollst du nicht sein, aber geneigt bist, dem zu sagen, was er hören will.
Ja,
weil das
voll. Und was ich auch nochmal wirklich sagen will, also die, ich hoffe, es gibt jetzt, also wahrscheinlich hoffentlich kaum Menschen, die heute zum ersten Mal zuhören.
Hm.
Nils und ich sind riesen Therapiefans.
Absolut.
Ich habe meiner letzten Therapeutin so viel zu verdanken.
Ja.
Ich und das, was ich jetzt hier, worüber ich die ganze Zeit rede und auch so ein bisschen rante, ist halt so ein bisschen so eine komplett unausgegorene, weil nicht studienbelegte, sondern sehr anekdotisch unterlegte Theorie, die ich habe, dass oder Sache, über die ich halt nachdenke, ob es so eine bestimmte Art von Therapie gibt, die irgendwie sehr Mode geworden ist oder die vielleicht auch sogar nur Therapie genannt wird, obwohl es eigentlich ein Coaching ist, die einfach Menschen, die sowieso schon Geld haben und privilegiert sind, muss man ja auch sagen, Therapie kann ja auch wirklich nicht jeder machen, leider, und deren Welt sich sowieso schon nur um sie dreht, sie noch sozusagen weiter dafür sorgt, dass das so ist.
Ja, und da, aber da müssen wir einfach 5 bis 10 Jahre warten, bis der nächste psychologisch/therapeutische Bestseller erscheint. Wahrscheinlich dann irgendwie irgendwas über Empathie. Das heißt dann wahrscheinlich irgendwie das Empathier oder so. Weg das Empathier in dir.
ja.
Und dann,
weißt du, wir müssen das halt schreiben.
Ja, und dann werden halt alle Therapien sich darauf
ausrichten. Ich bin so großer Fan von Empathie und ich finde das in der Therapie viel wichtiger. Also, und vielleicht sind einige von euch, die zuhören, TherapeutInnen und regen sich jetzt total darüber auf, was sie sagen, weil sie es ganz anders machen. Und das freut mich übrigens sehr, wenn das so ist, weil ich kann halt nur von meiner Erfahrung erzählen.
Freut sich denn, wenn sich die Leute aufregen?
Nein, mich freut es, wenn es Therapeuten gibt, die das anders angehen. Das meine ich.
Ach so, ja.
Also wenn ich da sozusagen widerlegt werde und jetzt einfach in meinem Freundeskreis offenbar zu 100% diese eher schlechten Beispiele davon zu sehen sind.
Aber ich weiß mit 100%iger Gewissheit, dass uns nur absolut fantastische TherapeutInnen hören.
Ja, und die sind dann nicht so. Aber mich würde natürlich auch mal interessieren, wie so die Erfahrung ist, wenn ihr jemanden gegenüber sitzt, wo ihr denkt, du willst doch nur, dass ich quasi dir alles bestätige, was du hören willst, damit du mich oder das, was du hier lernst, als in Anführungsstrichen Waffe nehmen kannst, um deine Beziehung zu manipulieren.
Das stimmt.
Weil, und ich finde, dafür wird es wirklich viel benutzt.
Ja, und mit solchen Leuten muss man dann einfach erstmal eine richtig schön gestaltete Mitte machen.
Ja.
Damit die wieder runterkommen.
So zu zweit einfach. Und zwar die, die der Mann vorhin erklärt hat, die Art von
Gestaltung. Die Elisabeth-gestaltete Mitte.
Sogenannte Brechmitte.
Elisabeth-Pullen, sagt man ja in Therapiesprech dazu.
Mann, ich glaube, was ich einfach, warum ich mich darüber auch so aufrege, ist, ich finde, dass dann auch damit nämlich Therapie eine Bad Rap kriegt. Wenn das so oft das Ergebnis davon ist, dass Leute das so toxisch benutzen.
Ja, aber das ist ja, finde ich, ein Kind unserer Zeit, wo irgendwie jede zweite Insta-Influencerin sich irgendwie zur Lebensberaterin aufschwingt und den Leuten irgendwie in TikTok-Videos erzählt, wie sie ihr Leben zu leben haben. Das ist natürlich ein Problem dieser Zeit, dass Therapie und vor allem die TherapeutInnen, die irgendwie gewissenhaft arbeiten und die richtig eine korrekte Ausbildung haben und so, oder sich auch, ich sage auch übrigens nicht, dass nur studierte Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten korrekte TherapeutInnen sein können. Ich glaube, es gibt auch sehr gewissenhafte Menschen, die irgendwie Coachings machen, die aber
absolut
sich wirklich richtig und ordentlich und sehr breit belesen haben und deswegen auch Therapien und Gesprächstherapien anbieten können, die.
Und die leiden ja auch genauso unter quasi Leuten, die das nicht so gut machen.
Genau, und die eben sehr empathisch sind und sich sehr auf ihr Gegenüber einlassen und versuchen wollen, dem zu helfen. Also das gibt es alles und das ist alles richtig so und das ist alles toll so. Und die leiden alle darunter, dass eben dieser Therapiesprech zu so einem casual genutzten Ding geworden ist. Und das ist ein Problem. Aber das ist ein Resultat dieser Social Media Zeit, in der wir leben und dieser Coaching-Videos und dieser Tipps und jeder macht irgendwie ein TikTok-Video, wo er dir 3 psychologische Tricks erklärt und so und dadurch ist das natürlich eben einfach so verwässert worden. Aber da kann man wirklich nur sagen, ich habe es ja gerade eben schon mal irgendwie gesagt und das ist wahrscheinlich der einzige Rat, den man da geben kann, bei einem Therapeuten, bei einer Therapeutin sitzt und ihr merkt, es klickt nicht oder fühlt euch unwohl oder ihr habt das Gefühl, die Person geht gar nicht auf euch ein oder auf das, was ihr wollt oder braucht, dann geht. Ihr müsst nirgendwo bleiben. Es ist nicht wie aufessen. Also das Wetter wird auch schön, wenn ihr die Therapie dann nicht durchzieht bei einer Person, mit der es nicht zusammenpasst. Sucht jemand anders. Es gibt wirklich so viele TherapeutInnen. Es ist schwer, da einen Überblick zu haben und man kommt da im Grunde genommen vielleicht ein bisschen durch Mund-zu-Mund-Propaganda, aber in Wirklichkeit einfach nur durch Ausprobieren irgendwie weiter.
Und es ist natürlich auch nicht leichter, wenn man sich das gar nicht leisten kann, sondern eben nur mit einer Überweisung und dann jemanden suchen muss und dann ist die Auswahl ja noch viel kleiner und die Leute haben keine Zeit und so. Also das ist keine ideale Situation.
Nee.
Also absolut. Und ich habe es so geliebt, zur Therapie zu gehen, weil sie mir wirklich bei ein paar Sachen echt richtig doll geholfen hat. Ich glaube, wichtig ist es noch, trotzdem auch die eigene Meinung zu behalten und auch mal zu sagen auf dem Hauseweg, das habe ich zwar verstanden, ich will es aber trotzdem so nicht machen. Ich glaube, das muss man auch noch ein bisschen in sich behalten, weil Therapeuten können manchmal wahnsinnig gut ausgebildet sein und auch toll, aber ihr seid ja immer auch noch ihr. So ein bisschen, ne? Ich glaube, ich wünsche mir auch mal einen Therapeuten oder eine Therapeutin, der dann auch mir mal sagt, nee, das siehst du falsch. Also ich meine, so macht man es wahrscheinlich nicht. Das würde man dann vielleicht irgendwie andersrum formulieren. Aber wenn ich einfach in einer bestimmten Sache dumm bin oder toxisch geprägt, dann will ich auch, dass mir jemand das austreibt.
Ja, aber das ist ja eben, ich glaube, deswegen hat mich das so begeistert und deswegen war ich auch so happy bei meiner Therapeutin, weil mir genau das da quasi passiert ist, als ich über was sprechen wollte und sie gesagt hat, nö, das vertiefen wir jetzt nicht. Und das fand ich aber super im Nachhinein, weil ich gecheckt habe, was sie damit bezwecken wollte und das war echt total gut. Da war ich ja auch, da bin ich ja auch wegen was ganz anderem hingegangen, als ich am Ende rauskam, aber das war für mich echt ein super Erlebnis. Deswegen.
Ja, also bitte versteht es nicht falsch. Ich habe jetzt nur über negative Beispiele sprechen wollen mal. Wir schwärmen ja immer sehr viel davon.
Naja, eigentlich haben wir jetzt alle schon das Gefühl, dass du sagst, geht nicht zur Therapie, hört nur auf euch. Ja. Ihr wisst es eh besser.
Es ist halt auch immer wahnsinnig komplex. Ich will aber trotzdem, dass das ein Ort bleibt, wo man das besprechen kann, auch wenn ich sicher ein paar Aspekte komplett vergessen habe, die ich hätte mitnennen sollen und vielleicht manche Sachen nicht zu Ende gedacht oder zu Ende recherchiert formuliert habe. Aber das ist einfach, Jonah Hill war für mich so ein ausschlaggebender Punkt und ich habe das danach, wie gesagt, nicht im engen Freundeskreis, aber schon auch im Bekanntenkreis öfter mal gedacht, dass Leute mir erzählt haben, ja, und meine Therapeutin hat mir das und das gesagt, deswegen gehe ich jetzt mit dir oder mit anderen so und so um, wo ich denke, okay, aber dann haben wir halt keinen Kontakt mehr.
Ja, ich habe das ja erlebt, mit Menschen, mit denen ich irgendwie gesprochen habe, die das plötzlich an den Tag gelegt haben, die das wirklich versucht haben, so zu missbrauchen, dass ihre Meinung dadurch untermauert würde, indem sie sie in so eine Art Therapiesprech verpacken und sie glauben, dass es dadurch irgendwie logischer und nachvollziehbar und hieb- und stichfester war, aber im Endeffekt war es trotzdem einfach nur behaupteter Kappes. Und da
aber mit angeblich erleuchteten Beschreibungen sozusagen.
Ja, und das habe ich dann irgendwie erkannt und das, da habe ich dann auch irgendwie, da habe ich mich dann so von distanziert, weil ich gemerkt habe, dass das ein sehr toxisches Verhalten auch war.
Ja, voll.
Und deswegen, da müsst ihr echt aufpassen, Leute. Aber
und deswegen finde ich es halt auch interessant zu wissen, auch von Therapeutinnen mal zu wissen, wenn sie so das Gefühl haben, dass ihr Patient, ihre Patientin das für sowas auch benutzt, ne? Ich weiß halt gar nicht, wie sehr man sowas dann mitkriegt, ob PatientInnen das wirklich verstehen.
Hm. Naja.
Oder ob sie das sozusagen in Anführungsstrichen missbrauchen, zu manipulieren, um eben, wie du sagst, in einem etwas verblümteren Sprech, aber doch am Ende einfach nur durchdrücken zu wollen und so weiter. Und das würde mich wahnsinnig interessieren, wie man damit umgeht, wenn man so merkt, das ist jetzt jemand, so meinte ich das nicht.
Natürlich auch streng anonym, ne? Also ihr müsst keine Angst haben, dass wir da irgendwelche Namen verraten oder irgendwas sonst wie leaken oder verraten oder so.
Ich finde das einfach total spannend.
Wir finden es einfach sehr spannend. Und ich würde sagen, auf dieser Note beenden wir die heutige Folge Niemand wird verurteilt, in der wir nur eigene Geheimnisse geteilt haben, nämlich Geheimnisse, die uns beschäftigen.
Aber die uns wirklich sehr beschäftigen. Ich hoffe, dass ihr uns das erlaubt, dass wir ab und zu mal unsere eigenen Geheimnisse mitbringen.
Ausgelöst von der gestalteten Mitte.
Das ist für mich übrigens das ist für mich das klassische Niemand wird verurteilt. Ich habe nicht 2 Jahre recherchiert dazu. Ich formuliere manchmal sehr allgemein, aber ich habe halt dieses Thema, das hat mich einfach sehr beschäftigt. Und ich habe das dringende Bedürfnis, darüber mal zu sprechen. Und ich will keine Angst haben, darüber zu sprechen. Also ich bemühe mich, niemanden zu verletzen, aber ich weiß, dass es vielleicht noch nicht ideal ausrecherchiert ist, die Frage sozusagen.
Na, da red mal nur für dich, Maria. Also ich bin hier heute perfekt vorbereitet in diese Sendung reingegangen und jetzt werde ich durch dich hier wieder qualitativ so ein bisschen runtergezogen, aber das ist okay. Da bin ich...
Da bist du einfach ein Gönner.
Da bin ich empathisch, Maria, ja. Und empfange dich mit offenen Armen.
Dankeschön.
Jetzt bringen wir dich wieder ins Bett, du bist ein bisschen kränkeln.
Ja.
Und wir freuen uns aber, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Ich fand es eine schöne Folge heute, mir hat es Spaß gemacht. War alles dabei.
Ich hätte einmal weniger kotzen, wäre für mich okay gewesen, aber ansonsten fand ich es auch super.
Aber war doch eine gute Überraschung.
Ich habe immer noch so viele Fragen zu dieser Geschichte.
Leute, wenn ihr mehr von uns hören wollt, ihr könnt uns gerne auf Patreon abonnieren oder bei Apple Podcasts, dann hört ihr auch unsere Spezialfolgen, in denen wir unter anderem Lindenstraße gucken und ich Maria beibringe, dass es die beste Serie aller Zeiten ist oder auch gelegentliche WIMA-Folgen. Ich glaube, übernächstes Mal ist wieder eine WIMA-Folge dran, die wir da irgendwie jedes dritte Mal, ist das richtig gezählt, machen. Also wenn ihr das hören wollt, dann abonniert uns dort gerne und da könnt ihr das dann alles bekommen. Ansonsten danken wir euch aber total, dass ihr immer dabei seid, dass ihr so viel mit uns teilt, dass ihr hier mit uns sprecht, dass ihr uns auf die gestaltete Mitte gebracht habt und dass ihr so sehr teilhabt an diesem Podcast, weil für euch machen wir den Quatsch schließlich und das macht einen Riesenspaß.
So sieht's aus.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf.
Tschüss.
Tschüss.
Sei, was du willst.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.